Sie können mich alle gut hören, Sie können mich alle gut sehen. Das ist schon mal das Wichtigste für den Anfang. Ja, wir sind heute Abend ja zusammengekommen, um uns Gedanken zu machen, wie denn ein gutes Leben gelingt oder wie der doch etwas auch provokative Titel des Buches lautet, ob und wie Denken glücklich macht. Ich habe dieses Buch zusammengeschrieben mit einer Kollegin, mit einer Philosophin, Katharina Zemming. Sie sehen, es sind zwei Autorinnen. Katharina Zemming ist Philosophieprofessorin und ich bin von Haus aus Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Ich bin Autorin, lebe hier in Berlin, habe einige Bücher geschrieben. Sie sehen es wahrscheinlich draußen auf dem Büchertisch. Das ist das Neueste. Und wir gehen in diesem Buch, wie bereits gesagt, der Frage nach, wie denn gutes Leben gelingt. Wir wollen, das ist erklärtes Ziel dieses Buches, die Philosophie wieder dorthin bringen, wo sie ja seit Sokrates auch ihren Ursprung hat und auch ihren Platz hat, nämlich auf den Marktplatz, also in den Alltag. Wir wollten keine Philosophie betreiben, die seit einigen Jahrzehnten, vielleicht stimmen Sie mir dazu, ja sehr in einem intellektuellen Elfenbeinturm geführt wird, spätestens seit den 80er Jahren durch den Strukturalismus, den Poststrukturalismus, durch die Postmoderne, hat sich die Philosophie doch sehr zu einer intellektuellen Akrobatik entwickelt und ist für uns da draußen schwer zugänglich. Es werden hier Bälle gespielt und diese Bälle werden von Philosophen und von sehr Gelehrten hin und her gespielt. Wir wollen diesen Ball wieder zurückbringen, dorthin, wo er hingehört, nämlich in unseren Alltag. Also es geht uns hier erklärtermaßen um eine Alltagsphilosophie, um eine Lebensphilosophie und vor allen Dingen um die Suche nach einem glücklichen Leben. Wegweisend dabei ist für mich eines der Zitate von Epikur. Epikur ist Ihnen vermutlich ein Begriff, ein griechischer Philosoph. Und Epikur sagte: Leer ist die Rede jedes Philosophen, durch die keine menschliche Leidenschaft geheilt wird. Leer ist die Rede jedes Philosophen, durch die keine menschliche Leidenschaft geheilt wird. Also Sie sehen, wo es hingeht. Es geht hier wieder hin zu dem, was die klassische Philosophie bereits sagte. Philosophie ist ein Therapeutikum für die Seele. Uns interessierte deswegen in diesem Buch, wie wir denn durch Philosophie zu mehr Gelassenheit finden können, wie wir wieder zur Seelenruhe finden können, wie wir zur Lebensfreude finden können in einer Zeit, in der das doch beträchtlich immer mehr Menschen schwerfällt. Wir haben überlegt, wie wir denn Tugenden, traditionelle Tugenden, erinnern Sie sich an Aristoteles, an die Tugendlehre von Aristoteles, wie wir traditionelle Tugenden wie Mut, wie Weisheit, wie Mitgefühl wieder stärken können. Und wir haben überlegt, weshalb denn Freundschaft und Humor tatsächlich so wichtig sind für ein gutes Leben. Und letztlich die Frage, wie uns die Vernunft bei all dem beistehen kann. Das führt uns zurück zu dem Titel dieses Buches. Denken macht glücklich ist ein Titel, der provoziert. Ich treffe immer wieder auf Menschen, gerade eben draußen, auf einen Techniker, der zu mir sagte, nee, oder Denken macht aber nicht glücklich. Und der im Nachsatz sagte, und erstaunlicherweise hat sich das genau gedeckt, was er sagte in zwei Sätzen, mit dem, was mein Steuerberater mir vor zwei Tagen in einer Mail schickte, schrieb, als er sagte, naja, Frau Spambauer, also so recht stimme ich Ihnen da nicht zu. Mit dem, womit ich den ganzen Tag mich beschäftige, worüber ich den ganzen Tag nachdenken muss, macht mich tatsächlich nicht glücklich. Und er führte diese Mail weiter, indem er sagte, am glücklichsten bin ich tatsächlich, wenn ich am Wochenende mit meiner Frau auf dem Sofa sitzen kann und endlich nicht mehr denken muss. Sie sehen, sehr viele Menschen, eigentlich jeder von uns irgendwo innen drin, hat die Sehnsucht danach, endlich nicht mehr denken zu müssen. Wieso? Das ist eine interessante Frage. Wieso ist das Denken eigentlich so eine Wurzel des Unglücks geworden für viele Menschen? Und diesen Aussagen liegen ja auch zwei klassische Denkfehler zugrunde. Wenn Sie mir mal bitte kurz folgen. Natürlich ist es nicht das Denken, was uns glücklich macht oder unglücklich macht, sondern es ist ja der Inhalt unserer Gedanken, der über unser Glück oder auch über unser Unglück entscheidet. Und zu glauben, dass wir nicht denken, dass es möglich wäre, nicht zu denken, ist ja ein Trugschluss, dem jeder spätestens dann auf die Spur kommt, wenn er, wie viele von uns, ich selbst gehöre dazu, wenn wir uns auf ein Meditationskissen setzen und dann sagen, so, und ab jetzt denke ich mal an gar nichts mehr. Ja? Das ist ja ein Missverständnis, das seit einiger Zeit, so in den 20ern, im 20. Jahrhundert, in den Westen kam, dass die Westler denken mit der östlichen Philosophie, was für eine großartige Sache, wir müssen endlich nicht mehr denken. Wir setzen uns auf unser Meditationskissen und sind dann endlich mal dieses schreckliche Leid los, das unsere Gedanken anscheinend ständig produziert. Ist ein Missverständnis, denn es funktioniert so nicht. Was die östliche Philosophie uns tatsächlich lehrt, und hier ist sie ein großartiges Handwerkszeug. Und ich rate es wirklich, ich kann es jedem nur anraten, ich mache seit vielen Jahren Zen. Es ist ein großartiges Handwerkszeug, dahingehend unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen, sie überhaupt erstmal zu beobachten und festzustellen, das erklärt uns ja die buddhistische Philosophie, unsere Gedanken ist wie eine wild gewordene Affenhorde. Setzen Sie sich auf Ihr Sofa, setzen Sie sich auf ein Meditationskissen, schließen Sie die Augen und entscheiden Sie, dass Sie jetzt mal nichts mehr denken. Und Sie werden feststellen, es ist ein Feuerwerk, was da entzündet wird um Sie herum. Alle Affen beginnen zu tanzen und ich würde sagen, hier im Westen fühlt es sich eher so an, als ob eine gackernde Hühnerherde mitunter unterwegs wäre und einem ständig irgendwelche Sachen ins Ohr gackert. Was also die östliche Philosophie kann, und das, darauf möchte ich als nächstes zu sprechen kommen, ich möchte auf die Verbindung, auf eine wirklich positive Verbindung von östlicher Philosophie und westlicher Philosophie zu sprechen kommen. Sie sehen, da geht es gerade momentan hin. Weil ich persönlich glaube, dass es wirklich ein Glücks, dass es wirklich, dass darin etwas sehr, sehr Glückliches liegt, wenn es uns gelingt, die östliche mit der westlichen zu verbinden. Wenn es ihnen möglich ist, ihre Gedanken zur Ruhe zu bringen, also sie erst einmal zu beobachten, dann zur Ruhe zu bringen und sie auch zu fokussieren, das, was man im Zen tut, was man auch in Vipassana, was man in verschiedenen buddhistischen Traditionen tut, dann werden sie feststellen, dass ein großer Leidensdruck, der sich ja in uns aufbaut, aufgrund dessen, dass wir uns alle so gestresst fühlen, dass wir das Gefühl haben, so viele Stimmen, so viele Gedanken, dass dieser Leidensdruck schon mal nachlässt. Wenn Sie von Ihrem Sofa wieder aufstehen oder wenn Sie von Ihrem Meditationskissen wieder runtergehen, werden Sie das feststellen. Was meines Erachtens aber und was meiner Erfahrung nach, was die östliche Philosophie nicht leisten kann und was sie wahrscheinlich auch gar nicht leisten will, weil dazu tritt sie nicht an, ist, sich zu überlegen oder einem Strategien und Werkzeuge an die Hand zu geben, was ist denn, wenn ich im Alltag, wenn wieder meine üblichen Gedankenmuster loslegen, wenn wieder meine Grundüberzeugungen wieder im Raum stehen, wenn ich wieder negative Gedanken habe. Wir haben alle schrecklich viele negative Gedanken. Das müssen wir einfach mal hier an dieser Stelle uns vergegenwärtigen. Und da ist die westliche Philosophie angetreten mit Philosophen, mit ihren klassischen Philosophen, die uns hier tatsächlich das Handwerkszeug bereitstellen. unsere Gedanken, die oftmals negativ sind und die vor allen Dingen auf klassischen Fehlern gründen, auf klassischen Denkfehlern, da komme ich später noch drauf zu sprechen, wie können wir diese Gedanken verändern? Und wie können wir sie im besten aller Fälle auch positiv verändern? Darum wird es gehen.